Wer sind wir und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Willkommen zu einer neuen Folge Seitenweise Glück und dies ist keine reguläre Folge, dies ist eine Folge unseres Sommerspezials und zwar die zweite, liebe Hella.
Genau, letzte Woche haben wir euch Isabel Allende aufs Ohr geschickt und diese Woche spielen wir Buchbingo.
Juhu! Und das ist ein Spiel, das wir selbst zum allerersten Mal spielen und auch eigentlich spontan selbst erfunden haben. Ich bin mal gespannt.
Ich wollte schon immer mal ein Spiel erfinden. Mal sehen, ob sich das durchsetzt.
Das fände ich auch richtig, richtig gut. Hintergrund für diese Sommer-Specials ist: Andere Podcasts machen Sommerpause. Wir machen was Besonderes, dachten wir uns. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil wir euer Bücherpodcast des Vertrauens sind und euch natürlich in dieser wichtigen Lesezeit, weil Sommerzeit ist Bücherzeit, nicht alleine lassen wollten. Und deswegen weiter direkt bei euch ins Ohr kommen mit vielen tollen Lese- und Büchertipps. Und die kommen im Rahmen von unserem Spiel Bücherbingo, Hella, also aus den Tiefen unseres Bücherregals.
Mit Bingo hat das eigentlich nur insofern zu tun, weil wir auch was ziehen. Das machen wir ja beim Bingo auch. Nummern ziehen.
Ja, stimmt, genau.
Oder Nummern auswürfeln oder spielen, wie auch immer. Und ihr könnt es nicht sehen, aber vor jeder von uns liegt eine große Tasche und da sind jeweils fünf Bücher drin, die Dörte ausgewählt hat, die sind in dem Beutel, der vor mir liegt und die ich ausgewählt habe, sind in dem Beutel, der vor Dörte liegt.
Und die Idee ist, dass wir jetzt aus diesem Beutel jeweils zwei Bücher ziehen. Mal gucken, ob es dabei bleibt. Vielleicht werden es auch drei, Hella. Mal gucken, ja, wie gut wir jetzt hier vorankommen.
In den Shownotes findet ihr aber alle Bücher, die wir mitgebracht haben.
Wir ziehen aus diesen Beuteln, also ich ziehe aus Hellas Beutel gleich zwei Bücher, Hella zieht aus meinem Beutel gleich zwei Bücher. Und zu diesen Büchern stellen wir uns immer die drei gleichen Fragen. Und zwar erstens, warum dieses Buch? Zweitens, Lieblingssatz, Lieblingsfigur, Lieblingsszene oder Lieblingserinnerung mit dem Buch? Und drittens, für wen ist das wohl was? Und wir sind jetzt ein bisschen in unsere Buchvergangenheit gereist damit. Hella, erzähl doch mal, wie du diese fünf Bücher ausgewählt hast, weil wir sind nämlich so mit der Aufgabe nach Hause gegangen, wir holen fünf Bücher aus den Tiefen unseres Regals.
Ja, da fing mein Problem schon an, weil ich zu Hause kein großes Bücherregal habe, aus Platzgründen. Und ich habe ja die Bücher, die wir hier im Podcast lesen, im Büro. Und die kann ich ja nicht nehmen, weil die haben wir ja alle schon besprochen oder es kommen neue zu, die wir noch besprechen werden. Also habe ich mich gefragt, wie mache ich denn das jetzt? Ich habe noch so ein kleines Bücherlager tatsächlich, so ein paar Lieblingsbücher bei meinen Eltern. Und da war ich und habe da im Regal gekramt. Und ein Buch ist dabei, das fällt schon fast auseinander. Als ich jetzt nochmal reingeguckt habe, hatte ich plötzlich ein paar Seiten in der Hand.
Wirklich? Ja. Also die sind schon wirklich auch richtig lange her, oder?
Ja, okay. Ja. Sowohl, kleiner Spoiler, sowohl vom Jahr der Erstveröffentlichung als auch in meinem Besitz.
Ach, interessant. Mhm. Also lustigerweise geht mir das ähnlich. Ich finde, ich liebe es, Bücher zu haben und ich liebe Bücherregale und ich finde, Bücherregale geben einfach Wohnungen und Zimmer nochmal so eine Tiefe. Also wenn ich in ein Zimmer komme und da steht ein auf den ersten Blick wohl kuratiertes Regal, ich liebe es, mich da vorzustellen, weil ich finde, wenn man sich die Buchrücken so anschaut, dann erfährt man ganz, ganz viel über die Person auch, die diese Bücher da reinstellt.
Das geht bei mir nicht so.
Ja, aber
Aber irgendwann träume ich auch von so einem riesigen Bücherregal.
Mit so einer Leiter, so einem Lesezimmer, ne, Hella? Das wäre so toll. Also auf jeden Fall muss ich auch immer wieder aussortieren. Und ich habe das letzte Mal so Zimmer umgeräumt und musste von so einem Zimmer, in dem ich schon auch so eine Wand hatte, so ein bisschen mich downsizen auf so drei größere Regalbretter. Und da ist ziemlich viel aussortiert worden. Aber auf diesen Regalbrettern stehen jetzt wirklich auch so All-Time-Favorites. Und aus denen habe ich mich bedient. Außer eins, das hatte ich nicht mehr in die Hand nehmen können, weil dieses auch schon sehr lange her ist. Das habe ich ein bisschen nachgebastelt. Also wundere dich nicht. Es ist da, du kannst es ziehen, aber genau. Oh, und jetzt bin ich ganz gespannt. Wollen wir loslegen?
Ja, möchtest du zuerst in meinen Beutel greifen?
Oh ja, und wir machen das versteckt, ne? Ich mache jetzt quasi die Augen zu, fühle hier rein. Ich meine, das fühlt sich alles nach Büchern an und nehme mir einfach mal eins raus. Achtung, Hella, hier ist es. Ich habe von Tracy Chevalier das Mädchen mit dem Perlenohrring gezogen.
Das ist nicht das älteste übrigens in meiner Sammlung. Es ist von 1999. Aha. Ich habe es später gelesen, aber ich habe nochmal nachgeguckt.
Okay, cool. Hella, warum dieses Buch?
Also ich erinnere mich daran, dass mir das einfach total gut gefallen hat, dass ich in so einem Roman, der auch sehr so fließend zu lesen war, einfach auch was über Kunstgeschichte erfahren habe. Und das hat mir gut gefallen, so diese Kombination aus historischem Kunstgeschichte und sehr lockerer, fließender Geschichte, die ich gelesen habe. Also es geht ja in dem Buch ums 17. Jahrhundert in den Niederlanden und es ist die fiktive Geschichte der jungen Griet, die eben Hausmädchen beim berühmten Maler Johannes Vermeer ist. Und den gab es ja wirklich, ein sehr berühmter Maler, der eben auch das Mädchen mit dem Perlenohrring gemalt hat und der Rest ist dazu gedichtet. Aber ich fand das mega spannend, weil ich würde mir, glaube ich, nicht ein Buch kaufen über Kunstgeschichte und das lesen. Aber wenn das so verwoben ist, dann gefällt mir das ganz gut. 2 in 1 quasi.
Lustig, Hella. Und ich gucke gerade drauf, ne? Es ist so witzig, was die Bücher erzählen. Hier ist ein Aufkleber auf dem Preis von der Buchhandlung Oelbermann. Das heißt, du hast es wahrscheinlich geschenkt bekommen, ne? Weil ich finde, wenn die Preise abgeklebt sind.
Gar nichts.
Und Hella, machst du das mit deinen Büchern? Du hast vorne reingeschrieben, Hella Hoftmann 02 2011.
Habe ich eine Weile, also siehst du, dann weiß ich auch 2011. Nee, das habe ich eine Weile immer gemacht. Irgendwann habe ich damit aufgehört.
Aber ist das nicht wieder ein total so lustiges Beispiel dafür, was so eine Buchvergangenheit?
Ich habe auch mal eine Weile als so Teenie in die Bücher auch reingeschrieben, von wem ich das geschenkt bekommen habe.
Ja, ich habe eine Zeit, also ich habe auch einige mit Widmung. Eigentlich finde ich das total schön. Eigentlich muss ich das wieder mehr machen. Das macht man nicht mehr, so Widmungen in Bücher schreiben, ne?
Nee, ich mache das auch nicht mehr, wenn ich was verschenke, weil ich ja selber auch Bücher weitergebe, weil ich eben sie auch nicht aufbewahren kann alle. Oder weil ich das dann auch teilen will. Und dann denke ich mir mal, dann ist da irgendwie so eine persönliche Widmung drin und ich... Also ich schreibe dir jetzt zum Beispiel eine persönliche Widmung, erwarte aber, dass du vielleicht auch weitergibst, weil ich das ja auch mache. Und dann gibst du so, weiß ich nicht.
Ja, es ist...
Aber eigentlich ist es schön.
Eigentlich ist es schön. Und eigentlich ist es ja... Aber du hast das sehr vorausblickend hier schon mit Bleistift reingeschrieben.
Ja, genau.
Genau. Lieblingssatz oder Lieblingserinnerung aus diesem Buch oder mit diesem Buch?
Die Verfilmung tatsächlich. 2003 schon erschienen, ne? Also ich habe das ja wesentlich später gelesen und dann auch gesehen. Aber 2003 wurde das verfilmt mit Scarlett Johansson und Colin Firth. Das fand ich schön.
Ach, vielleicht muss ich mir das nochmal angucken.
Ja, mach das mal.
Cool.
Mach das mal.
Und für wen ist das was, Hella? Was würdest du sagen?
Ich glaube, das ist was für alle, die Lust haben auf Unterhaltung, leichtgängige, nicht despektierlich gemeint, sondern positiv leichtgängige Unterhaltung mit eben Verwebung Roman und Kunst und historischem 17. Jahrhundert. Also für alle, die das gerne so machen wie ich.
Erst lesen, dann gucken oder wie man...
Nee, die auch so was erfahren wollen, aber literarisch aufbereitet.
Literarisch unterhaltsam.
Richtig.
Fiktiv aufbereitet.
Genau. Hast du es schon gelesen?
Nee, ich überlege gerade. Ich glaube nicht. Erschien bei Ullstein. Sehe ich gerade noch hier.
Ja, ich habe dann aber auch mal geguckt, wo man das jetzt kaufen könnte. Ich habe gefunden, beim Atlantik Verlag jetzt.
Ist ganz witzig, wie, das ging mir nämlich auch so bei der Recherche der Bücher, ne, als ich die nach den Verlagen geschaut habe, wie die Verlage, ne, wie die Bücher auch Verlage wechseln im Laufe der Zeit und Jahrzehnte.
Mhm, okay. Genau.
Cool, das Mädchen mit dem Perlenohrring steht hier.
Ist auch, ich sehe es ja jetzt, so die Seiten sind auch, die Farbe der Seiten hat sich schon geändert.
So, Hella, du ziehst gut mein erstes.
Ich wühle ganz unten mal.
Spannend.
Hier.
Oh.
Ich habe das Buch gezogen, Wild, A Journey from Lost to Found, und Autorin ist Cheryl Strayed und ich habe noch nie von ihr gehört.
Wirklich? Ja. Ach, das ist ja lustig. Doch, du kennst das. Der große Trip heißt die Verfilmung mit Reese Witherspoon. Ist die Geschichte von einer Frau, die den Pacific Crest Trail wandert durch Amerika, dabei den Verlust ihrer Mutter verarbeitet, so ein bisschen ihre eigene problematische Lebenssituation mit Drogen etc. hinter sich lassen will und sie macht sich auf den Weg. Erstmal habe ich das ausgewählt, weil ich was ganz Interessantes bemerkt habe. Und zwar habe ich in dieser Tasche, ich glaube, 4 männliche Autoren und eine weibliche.
Und die habe ich jetzt gezogen.
Ja, und das war mir total wichtig, weil ich erstaunt darüber war, wie viele meiner All-Time-Favorites dann doch von Männern geschrieben sind.
Da gucke ich jetzt direkt mal bei mir nach.
Ja, guck mal nach. Und das steht krass meinem derzeitigen und meinem aktuellen Leseverhalten entgegen. Und ich würde behaupten, auch ein bisschen dem dieses Podcasts, weil inzwischen lese ich mehr Frauen als Männer. Und ich fand das ganz, ganz interessant. Und vielleicht sagt das auch was ein bisschen über die Entwicklung der literarischen Welt der letzten 20, 30 Jahre aus. Weil ich schon das Gefühl habe, es sind gerade auch mehr so Autorinnen, die mich ansprechen, also weibliche Schreiber.
Ja, das geht mir genauso, aber in meinem Beutel ist es anders.
Ja, mir war das total wichtig. Doch, ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Also wenigstens eine Frau muss jetzt mit dazu. Und ich hätte gerne noch Sadie Smith dazu genommen und Jennifer Egan und so. Aber das ging nicht. Ich wusste wieder, ich stand wirklich vor dem Redakteur, hoffentlich finde ich 5. Und dann dachte ich, ach, das und das und das. Plötzlich hast du 10 Bücher auf dem Arm. Und ich wollte die aber ein bisschen unterschiedlich abmixen. Und das ist eins. Und Cherry's Trail habe ich dazu genommen, weil ich zum einen das Buch selbst auf einer Reise gelesen habe.
Ah, wie passend.
Ja, genau. Ich hatte es selbst auch bei einer Wanderung dabei, vor so 12 Jahren, glaube ich, oder so. Und ich habe das Buch eingepackt, erstens, weil es schön leicht ist. Es ist auf Englisch auch. Es gibt es aber auch in der deutschen Übersetzung. Da heißt es Der große Trip. Es ist 2012 erschienen und es ist eine Memoir, also autobiografisch. Weil Cheryl Strayed ist eine Autorin, die diesen Weg auch gegangen ist und die ein bisschen auch ihre Geschichte in diesem Roman verarbeitet. Und es ist auch exemplarisch, weil es nämlich das erste Buch war, das von Reese Witherspoons Hello Sunshine Produktionsfirma ausgewählt und dann auch verfilmt wurde. Und das hat sie mit ganz vielen anderen Büchern inzwischen auch gemacht. Also Big Little Lies zum Beispiel ist eine Buchadaption, Little Fires Everywhere und so. Also das hat sich inzwischen echt etabliert, aber das war sozusagen das erste Buch von Reese Witherspoons Produktionsfirma. Und das Buch wurde auch verfilmt. Auch das ist exemplarisch, weil das so ein Beispiel war für das Buch, hat mich gepackt. Ich fand das spannend. Ich finde, das ist so eine ganz raue Story übers Wandern, über zu sich kommen, auch übers Lesen. Cheryl Strayed hat nämlich in dem Roman sogar Bücher eingepackt, was total wild ist. Ne? Die ist 1000 Meilen, diesen Pacific Crest Trail gelaufen.
Und hatte Bücher dabei?
Ja, also hatte sowieso wirklich völlig wild gepackt und hatte den Rucksack so schwer, dass sie den gar nicht tragen konnte am Anfang. Und auch darum geht's, ne? Weil sie da eigentlich nur so ein Buch liest und sich sagt, so, das mache ich jetzt. Mein Leben hier, ne, gerät völlig aus den Fugen. Ich packe jetzt meinen Rucksack und gehe los. Und das war mehr so eine Übersprungshandlung, gar nicht erfahren im Wandern und sowas. Und dafür wurde das Buch auch kritisiert teilweise.
Aber das ist doch dann einfach authentisch. Und
ja, genau.
Ich finde auch, fehlt dann auch exemplarisch dafür, dass es eher, dass sie in einer Situation, so habe ich das jetzt verstanden, losgelaufen ist, in der es ihr auch nicht gut geht. Und dass sie dann von ihrem persönlichen, jetzt metaphorischen Rucksack dann auch wie etwas abwerfen kann.
Total. Und sie hat nämlich zum Beispiel die Bücher gelesen, hat sie mitgetragen, hat dann aber die Seiten rausgerissen, die sie gelesen hat und hat sie quasi verbrannt, weil
so,
um das leichter
wurde
zu machen. Ja, und das fand ich auch so ganz. Und ein Gedichtband hat sie aber behalten und liest das auch immer wieder und so. Aber sie befreit sich davon ganz vielem, aber es ist so exemplarisch und ich fand es ganz, also wirklich, das ist so ein Weg, den man mit Zelt auf dem Rücken und Kocher und einfach ganz alleine und sie schläft dann in der Wildnis und so. Und es ist aber wirklich irgendwie eine Wanderung zu sich selbst und ich fand das sehr schön. Und mir ging es nämlich, und auch das ist so ein bisschen exemplarisch, für so ein Leseverhalten. Mir hat dieses Buch vor dann jetzt über 10 Jahren so ein Universum aufgemacht. Also ich habe das gelesen, ich fand das schön, mir hat das gefallen, dass ich das gut auf Englisch lesen konnte auch. Ich hatte danach Lust, den Film anzugucken. Ich war mit einer Freundin im Kino, habe den Film geschaut, das fand ich schön. Und mich hat die Autorin einfach neugierig gemacht. Und das ist so eine amerikanische Autorin, die zum Beispiel auch so eine Kolumne hat und hatte in den USA, ich weiß nicht, ob noch, und zum Beispiel auch einen Podcast moderiert hat. Und dann habe ich mir auch den Podcast von ihr angehört, von Cheryl Strayed und so. Und irgendwie hat mir dieses Buch so ein Universum erschlossen. Und das fand ich schön.
Ist das dann auch deine Lieblingserinnerung da mit diesem Buch? Oder hast du einen Lieblingssatz, eine Lieblingsszene? Was
genau
hast du ausgewählt?
Jetzt habe ich relativ viel vorweggenommen, ne? Aber genau das ist es. Also so ein bisschen meine Lieblingserinnerung ist die Tatsache, das Universum, was mir dieses Buch aufgemacht hat und dass ich durch das Buch, das ich gern gelesen habe, auch in andere Welten eingetaucht bin.
Und hast du das Buch ausgesucht, weil du wandern gegangen bist und hast gesagt, ich möchte ein Buch lesen, was thematisch passt, oder war das Zufall?
Das kann sein, das weiß ich gar nicht mehr richtig. Ist aber auch sehr leicht und so und sehr dünn und konnte man gut mitnehmen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Entscheidung deswegen gefallen ist.
Und für wen ist das was?
Das ist etwas für alle, die Lust haben, so sich auf ein bewegendes literarisches Reiseabenteuer zu begeben und sich danach vielleicht sogar einen Film anzuschauen, so wie du es gemacht hast mit Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Aber es ist schon ein Buch, wo man so mitgeht und mitfiebert. Werden auch schwierige Themen und Trauer und so behandelt. Also ist nicht so easy peasy locker, ich gehe mit meinem Rucksack durch wunderschöne amerikanische Landschaft. Es ist eine Reise durch Amerika, aber auch zu sich selbst. Sehr komplex auch, aber schön. Also für alle, die Lust haben, da mitzulaufen.
Mir ist übrigens aufgefallen bei der Vorbereitung, dass ich früher dazu tendiert habe, Verfilmungen zu gucken und jetzt dem eher ein bisschen skeptisch gegenüberstehe.
Ah, okay. Gab es dann Auslöser für?
Nee, weiß ich nicht, aber das ist mir jetzt aufgefallen, weil ich bin ja eigentlich tendenziell eher so, dass ich nicht jede Verfilmung jetzt noch gucke, weil die mich oft enttäuschen, weil ich ja selber mir überlegt habe, wie das alles so aussieht. Und offensichtlich hatte ich eine Zeit, in der ich das mehr gemacht habe.
Ja.
Wirst du vielleicht, je nachdem, was du ziehst.
Haha. Aber die hat mich zum Beispiel nicht enttäuscht, die Verfilmung.
Okay.
Und die von Das Mädchen mit den Perlenohrringen dich auch nicht, ne?
Nee.
Ah, siehst du. Ich ziehe, ja. Hella, ich mache deinen grünen Bücherbeutel wieder auf und ziehe blind Bücher-Bingo-Buch Nummer 2 von Hella. Es ist dicker, merke ich gerade schon. Achtung. Und es ist krass, Hella. Das hätte ich auch fast mit dazu genommen. Ich habe es noch nicht mehr gefunden. Pass auf, es ist von Siri Hostvedt, Was ich liebte. Mhm. Oh, und wenn ich den hier in der Hand habe, ne, da habe ich gleich wieder Bock, den zu lesen. Ich erinnere mich nämlich noch irgendwie dran. Erzähl mal, warum ist das da in dem Beutel gelandet?
Es ist eher so ein Gefühl, was da bei mir geblieben ist. Also ich kann das jetzt gar nicht so richtig in Worte fassen, aber ich habe es auch nur einmal gelesen, weil ich grundsätzlich eigentlich keine Person bin, die doppelt liest. Aber ich immer wenn ich dieses Buch sehe, dann habe ich so ein ganz schönes Gefühl. Also es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Es ist wahnsinnig dicht in der Erzählung und es ist auch herausfordernd.
Ja.
Das erinnere ich noch. Also es ist jetzt nichts, was man jetzt so weglesen kann. Aber es macht wahnsinnig viel Spaß. Es fordert, wenn man es liest. Und ich finde, es ist auch eher was für so eine Wanderung, wo man sich sowieso mit vielen Themen beschäftigt, als für einen Strand.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das finde ich auch. Und ich erinnere mich dran, es ist so New York, ne?
Genau.
So künstlerisches New York. Sind das 90er? In den 90er Jahren? Oder sind das die frühe 2000er? Wie ist das
Setting? Bei der Zeit muss ich passen, aber der Rest stimmt. Also es geht um den Ich-Erzähler Leo, einen Kunsthistoriker in New York, und der entdeckt ein Gemälde des Malers Bill Wexler. Und dann über dieses Gemälde lernen die beiden sich kennen, werden enge Freunde und auch die Familien wachsen sehr eng zusammen. Und dann gibt's Schicksalsschläge, die doch dieses Beziehungsgeflecht erschüttern. Leos Sohn stirbt nämlich plötzlich und er ist natürlich total verzweifelt. Und auch der Sohn von Bill, der stirbt nicht, aber der gerät so in gefährliche Kreise.
Ja, ist das? Ah, ja, ja, okay. Ja. So der so einen Spitznamen bekommt, M&M, so auf den Straßen von New York und so, kann das sein?
Also
auch so gewaltsam auch, teilweise,
ja,
ne?
Okay. Und es spielt halt so im New Yorker intellektuellen Kreis und es geht um Psychologie, Kunst, Philosophie. Also wahnsinnig dicht erzählt. Deswegen nehme ich direkt vorweg, es ist eigentlich was für alle, die auch Lust haben auf anspruchsvolle Literatur.
Und auch irgendwie so zeitgeistige Literatur,
ja,
ne? Es ist so, es steckt so sehr viel so Philosophie, Psychologie, kreatives Künstlerleben drin, erinnere ich.
Genau. 2003 ist es erschienen. Habe ich da reingeschrieben? Kannst du mal gucken, wann ich es gelesen habe? Ich glaube nicht.
Nee, aber 2003 ist es erschienen, ja.
2003, ich habe es ein paar Jahre später gelesen, das weiß ich.
Und ich mag es natürlich nicht immer zu sagen, ist übrigens die Frau von, ne? Aber Siri Hustvedt.
Und das ist auch, ich weiß nicht, ob man es als Lieblingserinnerung kategorisieren kann, aber mein Liebling zu diesem Buch ist, als ich jetzt nochmal reingeguckt habe, weil ich kann mich an keinen Satz erinnern, der mir da spontan eingefallen ist, den ich erinnere, außer eben dieses Gefühl, was ich mit dem Buch verbinde. Aber vorne ist es auch Paul Auster gewidmet und das ist ja ihr Mann, beziehungsweise war ihr Mann, der ist im letzten Jahr verstorben, Ende April 2024 an Krebs, und 42 Jahre lang waren die verheiratet, und als ich gesehen habe, dass sie ihm das gewidmet hat, das hat mich irgendwie total berührt, weil die beiden waren ja echt so eine Einheit, und er hat lange gelitten, und sie hat dann ja auch darüber berichtet, wie das ist, dass ihr Mann an Krebs leidet und als er dann verstorben ist. Und das war, finde ich, wahnsinnig traurig und wahnsinnig berührend, aber wahnsinnig schön auch irgendwie, wie sie davon erzählt hat. Ja, dass ich das irgendwie so berührend fand.
Ach, wie cool, Hella, das freut mich total, weil das war auch wirklich eins von den Büchern, die fast auch bei meinen 5 gelandet wären.
Guck an.
Und ich, weißt du, was das für ein Buch war für mich? Ich bin danach in die Buchhandlung gegangen und habe gesagt, ich habe zuletzt von Siri Hustvedt Was ich liebte gelesen und fand das ganz faszinierend und sowas in die Richtung würde ich gerne nochmal lesen. Hab mir dann nochmal was Neues empfehlen lassen.
Hast du denn auch andere Geschichten von Siri gelesen?
Ich habe andere angefangen, aber keines davon hat mich so gepackt wie das hier.
Ich habe keins gelesen tatsächlich. Und Paul Auster, den kenne ich ja noch aus der Schule. Also ich kenne ihn aus der Schule.
Echt? Ja, bist du mit Paul Auster in die Schule?
Nein. Weil wie ich was von ihm lesen musste.
Ja. Paul Auster habe ich denn auch noch nicht so bewusst gelesen.
Was musste ich denn lesen?
Aber halt eben eine Koryphäe der amerikanischen Literatur. Wir reichen nochmal das berühmteste Werk von Paul Auster, sorry, das reichen wir nochmal in den Show Notes nach. So machen wir das.
Wer sind wir? Und warum können wir unseren Wurzeln nie ganz entfliehen? Niemands Töchter erzählt die Geschichte von vier Frauen über vier Jahrzehnte. Die Töchter, Alma und Isabel, sind ein Leben lang auf der Suche nach ihrem Platz zwischen Schweigen und Familienwunden. Mein Romandebüt über das Mutter- und Tochtersein, die Suche nach Identität und die längste Liebe des Lebens. Niemands Töchter von mir, Judith Hirsch. Jetzt als Buch und als Hörbuch.
Cool, also.
Ich ziehe noch was von dir.
Oh ja.
Jetzt bin ich gespannt, was du hier, dieses hier.
Das habe ich gebastelt.
Wo du so einen Umschlag drum hast.
Lies mal vor, was draufsteht.
Ken Follett, Die Säulen der Erde, ein Klassiker.
Ein wirklicher Klassiker. Und das habe ich ausgewählt, in der Tat. Also es ist ein bisschen schäbig gebastelt. Ich habe so ein College-Blockblatt abgerissen und habe da handschriftlich Ken Follett, Die Säulen der Erde drauf.
Aber du hast extra ein dickes Buch gewählt.
Ich habe extra dickes Buch gewählt. Das liegt daran, dass ich das in der Tat nicht mehr in meinem Bücherregal stehen habe. Das ist also eines der Bücher, das irgendwann mal verschenkt wird oder weitergegeben wird oder einfach ein bisschen auch Umzügen zum Opfer fällt. Auch weil es jetzt nichts ist, wo ich sage, das möchte ich mal wieder in die Hand nehmen. Anders als es mir jetzt zum Beispiel mit Siri Hustvedt ging, da wollte ich direkt nochmal reinblättern. Aber das Buch erinnere ich komplett als eine Sommerlektüre. Ich weiß noch, wie heute, wie ich glaube sogar irgendwie mit 16, 17 oder so, am Strand gelegen habe und dachte, geil, ich habe 50 Seiten gelesen und ich habe noch 1150 vor mir, weil es ist ein Schinken, es ist ein Klassiker von Ken Follett und es fällt komplett in meine historische Schinkenphase, sage ich mal so.
Ja.
Und in der Zeit habe ich zum Beispiel auch gelesen von Dan Brown, der Da Vinci Code. Die Phase war das. Vieles von Rebecca Gablé habe ich gelesen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen Diana Gabaldon, Feuer und Stein. Ist auch so was, das Historische ist jetzt als Outlander verfilmt. Weiß ich nicht, ob die das was sagt.
Ach da, okay. Mhm. Ach, spannend. Mhm.
Also in die Zeit fällt das, wo so Hauptsache dick und Hauptsache weit entfernt, egal ob jetzt ein bisschen magisch, fantastisch oder halt auch historisch. Säulen der Erde spielt im 12. Jahrhundert in so einem fiktiven Örtchen Knightsbridge. Da spielen dann auch nochmal, glaube ich, 2, 3 Sequels von Die Säulen der Erde und begleitet so den Bau einer Kathedrale über, ich glaube, so 100 Jahre hinweg. Ne? Und wie immer ist das so, dass das in allen Schichten der damaligen Zeit spielt, der Klerus, die Adelsschicht, die Arbeiter, die da bauen, die Bauersfamilien drumherum und so. Also man wird so mitten in dieses Leben im 12. Jahrhundert geschmissen. Und da sind wir auch eigentlich schon bei der Lieblingserinnerung, die habe ich gerade eben schon erzählt. Ich liege am Strand und es ist mein Urlaubsbuch und ich freue mich riesig, dass ich da noch 1000 Seiten vor mir habe. Und so ein bisschen dafür steht das Buch exemplarisch. Übrigens auch ähnlich der Medikus in der Zeit. Erinnerst du dich daran? Ja. Hast du sowas auch gelesen?
Nee, ich habe keines der Bücher gelesen, die du gerade genannt hast, aber ich kenne sie alle.
Ja, und es ist jetzt auch nichts, was ich zwangsläufig heute noch lesen würde. Mhm. Also ich merke schon, da hat sich mein literarischer Geschmack, das ist jetzt 25 Jahre her.
Ja,
ungefähr, hat sich schon auch verändert. Aber damals habe ich das gefeiert und habe das geliebt und habe so richtig gemerkt, das sind meine Sommerbücher, weil sie sind einfach lang und ich kann mich rein vertiefen und kann da am Strand liegen und mich dahin träumen. Für wen ist das was? Ich glaube auf jeden Fall für Fans von historischer Literatur, von ausschweifenden Romanen, die sozusagen auch so ein bisschen diese, und das haben ja viele historische Romane so an sich, diese unverblümte Schilderung von so einer mittelalterlichen Zeit nicht scheuen. Für all die, die dieses klassische, historische sehr mögen, die können sich diesen All-Time-historischen Roman gern nochmal vornehmen.
Jetzt habe ich gerade gedacht, eigentlich möchte ich jetzt wissen, was noch in deiner Tasche ist. Wir können entweder, machen wir jetzt noch eins, oder wir sagen einfach nochmal kurz, was noch drin ist.
Nee, komm, wir machen noch eins.
Eins noch.
Ich hätte, glaube ich, gern das, was auseinanderfällt.
Das ist es nicht.
Ich habe hier ein ganz, ganz kleines Buch von Erik Emanuel Schmidt gezogen, das da heißt Oscar und die Dame in Rosa. Und es sagt mir gar nichts, Hella.
Nein.
Ich bin gespannt. Nein.
Also, du hast es geschafft, Bücher zu ziehen, die alle um den gleichen Zeitpunkt rausgekommen sind. Das ist nämlich von 2002 und es ist ein französischer Autor. Und das ist eine kurze Geschichte. Es ist so eine kleine Schmuck-Geschenkeausgabe, die ich habe.
Ja, auch
mit so einem glitzernden Einband. Und es erzählt eine traurige, berührende Geschichte. Und zwar die von Oskar. Der ist 10 und unheilbar an Krebs erkrankt und ist in einem Krankenhaus. Er lebt im Grunde auch in dem Krankenhaus. Und ja, seine Eltern sind eigentlich so der Meinung, dass er gar nicht so mit seinem Schicksal konfrontiert werden sollte. Das sieht aber Rosa anders. Die lernt er dann nämlich kennen. Sie ist eine ältere Dame. Ja, zwischen den beiden entwickelt sich eine tiefe Freundschaft. Und sie schlägt ihm dann vor, dass jeder Tag, den er hat, im Grunde für 10 Jahre gilt. Und er erlebt so quasi ein ganzes Leben innerhalb von wenigen Tagen, schreibt dann auch Briefe an Gott, indem er so seine Gedanken mitteilt. Und es thematisiert Tod, Glaube, Freundschaft, aber auch, ja, was Fantasie so machen kann, welche Kraft Fantasie hat. Und es ist eine wirklich, wirklich bezaubernde Geschichte. Und alle, die in der Lage sind, könnten es auf Französisch lesen. Ich kann das nicht mehr, aber ich weiß, dass es auch Schullektüre ist in einigen Klassen.
Und ein wirklich kleines, schmales Büchlein, ne? Es sieht ganz wunderschön aus. Es ist auch, also es ist ganz ungewöhnliches Format. Es ist so groß wie meine Hand ungefähr und hat auch nur 103 Seiten.
Ja.
Und es ist in Briefform geschrieben, habe ich jetzt gerade.
Nee, er schreibt Briefe.
Er schreibt Briefe, okay.
Genau.
Wie schön.
Ich habe ganz lange nicht mehr an dieses Buch gedacht, bis ich dann jetzt im Schrank diese kleine Edition gefunden habe und dann ist mir sofort wieder eingefallen, dass auch diese Geschichte verfilmt wurde. Deswegen, ne? Also da zieht sich so ein roter Faden durch früher und verfilmt wurde das Ganze 2009 und ich bin ins Kino gegangen mit einer Freundin und die hat den ganzen Film über geweint. Weil das sie so berührt hat, wie ihr wisst ja alle, ich bin ja nicht so eine, die dann direkt, also ich bin berührt, aber ich weine nicht so leicht. Und der geht das ganz anders. Die ist berührt und dann sind alle Schleusen offen. So ein bisschen wie bei dir.
Wollte ich sagen, hätte ich sagen können.
Ich weiß es noch, wie damals, wir sitzen in diesem Kino und diese Verfilmung ist einfach auch so schön, weil diese Freundschaft zwischen Rosa und Oskar einfach auch so schön dargestellt wird. Ein kleiner, süßer Junge auf der Leinwand, der einfach mit diesem Schicksal konfrontiert ist und um mich herum, direkt neben mir, aber auch um mich herum im Kino schluchzen alle. War ganz besonders irgendwie auch.
Ganz ehrlich, Hella, ich habe gerade einfach nur kurz reingeblättert, weil ich gucken wollte, wie viele Seiten das Buch hat, ne, wenn ich es einmal kurz sagen wollte. Ich habe die letzte Seite gelesen, ich habe mir gedacht, und dieses Buch werde ich durchheulen.
Mhm.
Meinst du, das liegt dann daran, dass die Menschen im Kino geweint haben, weil sie das Buch kannten und wussten, was kommt? Oder ist der Film auch alleinstehend sehr berührend?
Ja, der Film ist auch alleinstehend sehr berührend, weil die Ausgangslage ist ja einfach klar, dass er eben schwer erkrankt ist.
Okay.
Und ist auch klar, dass er eigentlich das Krankenhaus nicht mehr verlassen wird. Es wird anstrengend für dich sein, falls du das Buch lesen möchtest. Ja, also für wen das was ist, für Leute, die Lust haben, nicht nur ein Buch vielleicht durchzuschluchzen oder zumindest sehr, sehr emotional angefasst zu sein, sondern auch für Leute, die auch Lust haben, dass ein Buch weiter beschäftigt. Also, dass man auch nachdenkt über diese Geschichte noch übers Lesen hinaus. Und es ist ein Buch, was sehr kindgerecht erzählt, aber trotzdem schwierig ist. Und ich finde, das ist auch eine Kunst, wenn man das schafft.
Also meinst du mit kindgerecht nicht für kindliche Leser, sondern kindgerecht im Sinne von,
genau,
dass da
also
ein Junge erzählt
aus
der Perspektive
eines
Kindes.
Genau, also ich erinnere das so, dass Oskar ist eben 10 und es wird jetzt nicht so erzählt, als sei er jetzt irgendwie 50 und hätte total viel Lebenserfahrung, sondern es ist sehr kindlich vielleicht eher erzählt. Aber trotzdem sehr weißt du, was ich meine? Ja, so. Ich rede mich um Kopf und Kragen, lies das Buch.
Ja, und oh Hella, du musst jetzt eigentlich ganz dringend als nächstes Buch eins von mir ziehen, weil ich habe auch eins, das geht um einen 10-jährigen Oskar.
Echt?
Wie kann das Zufall sein?
Aber warte, ist das das hier? Warte, ich ziehe eins.
Ich weiß es nicht. Nee, aber das ist auch schön.
Oh. Ach, aber oh, also Kurt Tucholsky. Schloss Gripsholm.
Oh, kennst du das?
Da aber, also, oh, hier ist eine Widmung drin.
Oh ja. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ich habe es verschenkt. Ich erzähl's dir gleich nochmal.
Ja, du hast es verschenkt und du besitzt es? Ja, das ist ja interessant.
Nee, also ich habe es verschenkt und es ist jetzt im gemeinsamen Bücherregal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, würde ich sagen.
Das stimmt. Also, ja, aber da sitzt ja natürlich jetzt die Latte ganz schön hoch.
Das möchte ich gerne sofort einfach mal revidieren. Das denkt man, ne? Man,
ja, ich denke das auch. Ich habe noch nie was von Kurt Tora gelesen.
Musst du unbedingt, Hella. Also Schloss Gripsholm ist 1931 erschienen. Kurt Tucholsky ist ein deutscher Schriftsteller, der in der Weimarer Republik bekannt geworden ist, auch durch andere Bücher. Das ist, würde ich sagen, eine seiner bekanntesten Liebesgeschichten. Kurt Tucholsky ist dann auch während des Zweiten Weltkrieges emigriert. Dieses Buch geht um eine Reise eines Ich-Erzählers, der auch Autor ist. Peter heißt, von Berlin aus mit seiner Freundin Lydia, die nennt ihr nur Prinzessin, in den Sommerurlaub nach Schweden reist und da kommt dann ein Freund von ihm nach und stößt dazu und Kurt heißt er und eine Freundin von ihr, von Lydia, Billy, und die verbringen da einfach wunderbar leichte, unglaublich unbeschwerte und wunderschön beschriebene Sommerwochen zusammen. Und dieses Buch ist für mich einfach so voller Leichtigkeit, voller Freundschaft auch, also der Ich-Erzähler Peter und der Freund Kurt, die da zusammentreffen, haben auch eine unglaublich schöne Freundschaft. Es ist fast so ein bisschen spicy auch, also es gibt so eine Liebesszene, so ein Ménage à trois. Und es ist, also, da ist sehr viel drin, was einfach immer schon in Romanen steckt und auch noch in Romanen steckt, die wir heute lesen und die heute geschrieben werden. Und was ich an Kurt Tucholsky einfach liebe, ist, dass er so einen ganz, ganz speziellen Erzählton hat und eine ganz spezielle Erzählstimme. Das ordnet man so manchmal auch so ein bisschen der neuen Sachlichkeit zu, so heißt eine literarische Strömung der Weimarer Republik. Entschuldigung, ich will jetzt nicht, und jetzt will ich nicht
nein,
weiter Deutsch-LK werden.
Nein,
aber Hella,
ich zeig dir gleich was.
Okay, aber Hella, der Ton ist einfach so besonders und so humorvoll, kleines bisschen zynisch auch, also so mit Blick von oben drauf, trotzdem unglaublich liebevoll, schafft es auf eine unglaublich schöne Art, diese sommerlichen Tage, die Zuneigung der Menschen, die da aufeinandertreffen untereinander. Es gibt auch so ein paar schwerere Themen, es gibt so ein Kinderheim in der Nähe, das sie entdecken, wo keine guten Zustände herrschen und so, aber ich liebe dieses Buch, ich liebe die Beziehung der Menschen zueinander und ja, deswegen ist das da gelandet. Und ich habe, um ehrlich zu sein, ich habe reingeblättert und habe es, wollte direkt schon wieder lesen. Und es ist wirklich auch, du kannst ja mal gucken, wie viele Seiten es hat. Es ist echt ein schmales, kleines Ding mit Zeichnungen drin, die auch so nach der Zeit aussehen.
159 ja. Seiten. Es gibt hier noch Zettelchen drin, da hast du dir was markiert.
Ja, genau.
Ja, interessant. Und ist es mit Widmung, du hast es verschenkt, zu Weihnachten.
Ich habe es verschenkt zu Weihnachten, ja. Und ich habe geschrieben, zeig mal, ich lese mal, ich habe geschrieben, eine kleine und doch große Geschichte über die Liebe, leicht, schön und sehr wahr. Und das ist schon so, finde ich. Ja.
Ich bin gerade ein bisschen erschrocken, weil du meintest, das wird der neuen Sachlichkeit zugeordnet. Und es ist jetzt ein bisschen spooky, aber ich habe ein Buch in meiner Tasche, was du jetzt noch nicht rausgeholt hast. Aber das, was zerfällt, und es ist auch ein Buch aus der Strömung Neue Sachlichkeit.
Darf ich kurz raten, Hella?
Ja.
Hast du das Kunstseidene Mädchen dabei?
Ja.
Krass. Oh Gott, Entschuldigung. Jetzt wird die Folge ein bisschen nerdy.
Also ich würde sagen, wir an dieser Stelle beenden wir mal das Buchbinding, weil wir haben drei Bücher gezogen.
Mhm.
Fehlt denn noch was bei Kurt Tucholsky? Für wen ist das was?
Nee. Für wen ist das was? Für alle, die Lust haben, sich auf ein Buch aus einer anderen Zeit einzulassen. Ne? Weil so wie deine Reaktion, die verstehe ich total. Oh, Kurt Tucholsky und so. Aber so ist es nicht. Ein absolut menschliches, tolles Buch, das heute immer noch begeistert, wie früher auch. Und deswegen einfach mal drauf einlassen, anfangen zu lesen und in diesen Zauber von Schloss Gripsholm eintauchen. Krass, Hella. Und jetzt sind wir schon bei den Büchern, die du noch dabei hast.
Ja.
Aber wir müssen das nochmal spielen. Ich glaube schon, ne? Aber wir heben uns jetzt die zwei Bücher nicht auf. Oder?
Nee, genau. Also ich habe noch dabei von Irmgard Coyne das Kunstseidene Mädchen, 1932 erschienen, veröffentlicht. Und das ist eben auch ein wichtiges Werk aus dieser Strömung Neue Sachlichkeit, die eben von den 20er Jahren bis in die frühen 30er verordnet werden kann. Da geht es um Bücher, die eine sehr realistische Darstellung des Alltags damals abbinden. Die sind eben doch durchaus nüchtern und sachlich geschrieben, kritisieren Gesellschaft, Politik zu der damaligen Zeit. Oft auch Tagebuchform. Ich weiß nicht, wie ist es bei Kurt Tucholsky? Nee. So ist es nämlich bei Irmgard Koens und seinem Mädchen.
Episodenhaft erzählt aus einer Ich-Perspektive, aber nicht in Tagebuchform.
Ja, und das Kunst seine Mädchen ist eines der wenigen Bücher aus meiner Schulzeit, die ich gerne gelesen habe. Ich habe es mir tatsächlich selber ausgesucht damals, weil ich eine Arbeit darüber schreiben musste und da durfte man sich selbst das aussuchen. Trotzdem ist es ja dann, wusste ich nicht, ob es mir gefällt oder nicht. Ich brauchte eben was aus dieser Strömung und das ist sehr lustig, dass du das auch etwas aus dieser Zeit ausgewählt hast. Und dann hatte ich noch dabei Lila Lila von Martin Suter.
Ich hatte noch dabei, und hier kommt der kleine Oscar, der 10 Jahre alt ist, ins Spiel. Das ist ja auch witzig, ne? Und zwar ist das der Protagonist in Extrem laut, unglaublich nah von Jonathan Safran Foer. Und da geht es um den kleinen Oscar, der tragischerweise seinen Vater während der Anschläge von 9/11 in New York verloren hat, weil sein Vater in einem der World Trade Center Türme war. Und Oscar, der unglaublich klug und schlau und irgendwie auch witzig ist, macht sich mit einer Kamera und seinem Tamburin auf den Weg durch New York, um rauszufinden, was sein Vater an diesem Turm gemacht hat, weil er sich das nicht erklären kann. Das ist gleichzeitig aber die Verarbeitung und ein ganz, ganz besonderes Buch, auch so. Oscar macht zum Beispiel Fotos und die sind dann in dem Buch drin und so. Also ein Buch, was nicht nur durch den Text reinzieht komplett, sondern auch mit Bildern drin. Und das fand ich ganz, ganz spannend noch. Und das dritte, was ich dabei habe, ist ein amerikanischer Klassiker, Jonathan Franzen. Crossroads, das ist sein neuester Roman, steht so stellvertretend für die Romane von Jonathan Franzen, die ich alle sehr gerne gelesen habe.
Super, das hat Spaß gemacht. Alle Infos nochmal in den Shownotes zu den Büchern, falls ihr jetzt auch Lust habt auf Kurt Tucholsky, Jonathan Safran Foer, Martin Suter, Siri Hustvedt und so weiter. Die dritte Sommer-Special-Folge gibt's dann nächste Woche, haben wir schon angekündigt. Wir haben eine Gästin im Studio und darauf freuen wir uns schon. Ihr kennt sie alle, aber mehr sagen wir noch.
Ja, also ihr dürft euch auch freuen auf jeden Fall. Genau. Wenn ihr diese Sommerspezialfolge, die dritte an der Zahl, und danach geht es wieder weiter mit unseren regulären Folgen, wo wir 2 Romane pro Folge besprechen. Wenn ihr auch diese dritte Folge nicht verpassen wollt, dann aktiviert ihr am besten die Glocke da, wo ihr seitenweise Glück hört, oder klickt auf Folgen, dann verpasst ihr keine Folge und wir freuen uns da riesig drüber. Und wenn ihr Lust habt, eine Bewertung dazulassen und uns vielleicht sogar 5 Sterne zu geben, freuen wir uns auch darüber riesig.
Ihr findet uns auf dem Instagram-Account von Bild der Frau. Und wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt an buchclub@bildderfrau.de. Wir freuen uns über alle Mails, ob es Kritik ist, Feedback, Lob, Anregungen, Ideen, was wir sonst noch hier in den Folgen machen können. Wir freuen uns auf eure Mail.
Auf jeden Fall. Oder ihr schreibt uns einfach mal, was ihr aus dem Bücherregal gezogen hättet. Auch darüber freuen wir uns. Oh. Und dann, liebe Hella, hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau.
Schaltet wieder ein.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Zur nächsten Folge. Seitenweise Glück.
Ciao.
Tschüss.